Dies ist eine hilfreiche Einleitung zu dem in Kapitel 8 ausgeführten Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Gehen wir die 14 Unterschiede zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum Melchisedeks rasch durch, ohne sie zu kommentieren. Erstens: Melchisedeks Priestertum verbindet Priestertum mit Königtum. Das Priestertum unter dem Alten Bund wurde Levi zugesprochen, das Königreich ging an Juda. Es durfte nicht getauscht werden. Zweitens: Melchisedek gab Abraham Brot und Wein, Symbole des Neuen Bundes. Wurden nicht zuvor schon von Abraham angeboten. Doch die levitischen Priester gaben den Israeliten lediglich einen Teil der Opfer zurück, die sie ursprünglich von ihnen bekommen hatten. Sie mussten erst empfangen, bevor sie geben konnten. Drittens: Melchisedek erhielt den Zehnten von Abraham. Die levitischen Priester gaben den Zehnten durch Abraham. Viertens: Melchisedek hatte aufgrund eines unvergänglichen Lebens ein unveränderliches Priestertum, das niemals an andere weitergegeben wird. Die levitischen Priester hatten aufgrund der Sterblichkeit nur ein vorübergehendes Priestertum. Fünftens: Melchisedek leitet seinen Stammbaum nicht von Abraham her. Die levitischen Priester mussten Nachkommen Abrahams sein. Sechstens: Melchisedek segnete Abraham, also ist er höher. Die levitischen Priester verdanken ihren Segen Abraham, also sind sie niedriger. Siebtens: Melchisedek verschafft unmittelbaren Zugang zu Gott und macht vollkommen. Das levitische Priestertum kann weder direkten Zugang noch Vollkommenheit bewirken. Achtens: Melchisedek war Priester in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Die levitischen Priester waren Priester nur aufgrund einer natürlichen Voraussetzung. Neuntens: Melchisedek wurde eingesetzt durch den Eidschwur Gottes. Die levitischen Priester wurden ohne Eid ernannt. Zehntens: Melchisedek garantiert einen besseren Bund. Die levitischen Priester stehen in Verbindung mit einem geringeren Bund. Elftens: Melchisedek und sein Priestertum bietet einen einzigen Priester, der ein für allemal ausreicht. Doch wegen der Sterblichkeit waren beim levitischen Priestertum viele Priester nötig. Sie waren nie ein für allemal ausreichend. Zwölftens: Melchisedek besitzt durch sein Priestertum in der Person Jesu die Fähigkeit, völlig und für immer zu retten. Die levitischen Priester können nicht retten. Dreizehntens: Jesus als Priester nach der Ordnung Melchisedeks musste kein Opfer für seine eigenen Sünden darbringen, er hatte ja keine. Doch die levitischen Priester mussten zuerst für ihre eigenen Sünden Opfer darbringen. Vierzehntens: Melchisedeks Priestertum hat als Priester Gottes vollkommenen Sohn. Das levitische Priestertum hat als Priester nur Menschen mit menschlichen Schwächen. Mit diesen Vergleichen im Hinterkopf wenden wir uns nun Hebräer 8 zu. Ein Kapitel, das zum größten Teil aus dem Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen Bund besteht. Vergesst jedoch nicht, dass die Bünde ans Priestertum gebunden sind. Schlagen wir Hebräer 8,1 auf. Ich lese meine Übersetzung von Vers 1 und 2. Dann gehen wir die Studienhilfe durch. Meine Übersetzung liest sich nicht immer flüssig, weil ich manchmal überlegen muss, wie die beste Formulierung lautet. Nun der Text. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln als Diener des Heiligtums oder der heiligen Dinge. Ich denke, dieser Begriff umfasst mehr als nur das Heiligtum an sich. Er schließt alle Gefäße, die im Heiligtum verwendet wurden, mit ein. Er ist also ein Diener der heiligen Dinge und des wahrhaftigen Zeltes oder der wahrhaftigen Stiftshütte, das oder die der Herr aufgeschlagen hat, nicht der Mensch. Vergesst nicht, dass die Stiftshütte des Mose ein echtes Zelt war. Das Wort, mit dem es hier im Griechischen beschrieben wird, ist dasselbe Wort, das als Übersetzung des Hebräischen Sukkot oder Laubhüttenfests verwendet wird. Dieses Wort hat also eine lange Geschichte durch die Bibel. Werfen wir nun einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 19. Diese beiden Verse fassen die Hauptgedanken des vorherigen ausführlichen Vergleichs über Jesus in seiner Eigenschaft als unser Hohepriester zusammen. Wir haben uns eine Zusammenfassung davon am Ende von Kapitel 7 angesehen. In dieser kurzen Zusammenfassung am Anfang von Kapitel 8 werden folgende vier Punkte herausgegriffen. Der Autor sagt ja in Vers 1, die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist. Wenn du also angesichts des ausführlichen Vergleichs in Kapitel 7 etwas verwirrt bist, möchte er dir hier eine Hilfestellung anbieten. Er sagt, versuch nicht, dir alles zu merken. Ich nenne dir nun die vier wichtigsten Punkte, die du dir merken sollst, die Jesus als unseren Hohepriester auszeichnen. Erstens, er hat sich gesetzt. Er braucht sein Opfer nie mehr zu wiederholen. Ihr werdet feststellen, dass in diesen Kapiteln des Hebräerbriefs immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen wird, dass Jesus sich setzte, nachdem er seinen Dienst beendet hatte. Dem werden stets die levitischen Priester gegenübergestellt, die sich nie setzten und immer stehen mussten. Wenn man die Einrichtung der Stiftshütte studiert, fällt einem auf, dass es dort nirgendwo Stühle gibt. Es gibt keine Sitzgelegenheit. Und das wurde ganz bewusst so gemacht. Sie setzten sich nie, weil ihre Aufgabe nie erledigt war. Sie konnten niemals ein Opfer darbringen, das alledem ein Ende machte. Sie brachten Opfer dar, die nur vorübergehende Wirkung zeigten. Aus diesem Grund mussten sie stehen bleiben. Doch Jesus, nachdem er das ein für allemal ausreichende Opfer dargebracht hatte, setzte sich auf dem Thron nieder. Deshalb wird mit Nachdruck auf diese Tatsache hingewiesen, dass er sich setzte. Zweitens, dann heißt es nun, dass er sich auf einen Thron setzte. Wer sitzt auf einem Thron? Ein König. Wiederum wird also darauf hingewiesen, dass er nicht nur ein Priester, sondern auch ein König ist. Das ist das charakteristische Merkmal der Ordnung Melchisedeks. Denn dieser hebräische Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und es wird auch in 1. Mose 14 darauf hingewiesen, dass Melchisedek gleichzeitig auch Priester war. Wir wiesen in der kurzen Zusammenfassung am Ende von Kapitel 7 darauf hin, dass es unter dem levitischen Gesetz verboten war, dass ein Priester auch König und ein König auch Priester ist. Es gab zwei Könige im Alten Testament, die versuchten, gleichzeitig auch die Funktion eines Priesters zu übernehmen, das heißt Opfer zu bringen, König Saul und König Asaria. Beide wurden von Gott dafür gerichtet. Es gab unter dem levitischen Bund eine absolute Trennlinie zwischen dem Priestertum und dem Königtum. Doch der erste Priester, der in der Bibel erwähnt wird, war kein levitischer Priester, sondern es war Melchisedek, der gleichzeitig König und Priester war. Als Jesus kam, wurde in ihm das Priestertum des Melchisedek, das in den Hintergrund gerückt war, zu neuem Leben erweckt. Erinnert ihr euch, wir sagten, Melchisedek hätte Abraham Brot und Wein dargebracht. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal bewusst geworden ist, doch als Jesus beim letzten Abendmahl Brot und Wein nahm und es seinen Jüngern anbot, sagte er damit im Grunde, in mir wird das Priestertum des Melchisedek wiederhergestellt. Ich bin sowohl euer Priester als auch euer König. Ich möchte auf die praktische Anwendung hinweisen. Als Priester repräsentiert er uns und tritt für unsere Interessen ein. Als König hat er die Autorität, es Realität werden zu lassen. Deshalb solltet ihr zu ihm niemals nur als zu eurem Priester kommen, sondern als zu eurem Priester, der auch ein König ist. Anfangs erscheint einem das lediglich als eine eher formelle Unterscheidung, doch wenn man näher darüber nachdenkt, dass Jesus gleichzeitig König und Priester ist, entdeckt man, welche gewaltige Bedeutung darin enthalten ist. Der dritte wichtige Punkt, Jesus übt seinen Dienst in den Himmeln aus. Der levitische Priester agierte lediglich auf der irdischen Ebene. Jesus hat nicht das levitische Priestertum übernommen, sondern sein Priestertum ist in den Himmeln eingesetzt. Und viertens, im wahrhaftigen Zelt, der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr aufgeschlagen hat, nicht der Mensch. Und mir gefällt das Wort aufgeschlagen, weil es sich so praktisch anhört. Ich werde später noch darauf eingehen, aber ich glaube wirklich, dass es im Himmel so ein Zelt gibt. Wenn du dich schwer tust, das zu glauben, ist das dein Vorrecht. Ich glaube, dass Gott im Himmel ein Zelt aufgeschlagen hat. Denn schließlich war sein Sohn ja Zimmermann. Glaubt mir, Gott ist sehr pragmatisch. Machen wir nun weiter mit Vers 3 und 4. Denn jeder hohe Priester wird bestellt oder ist im Amt, zu dem Zweck, sowohl Gaben als auch Opfer darzubringen. Daher ist es notwendig oder war es notwendig, dass auch dieser Mann, also Jesus, etwas haben sollte, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er überhaupt kein Priester, weil dort jene Priester sind, die Gaben nach dem Gesetz darbringen. Hier wird ein außerordentlich wichtiger Punkt herausgearbeitet, mit dem wir uns in unseren vorigen Lehreinheiten schon beschäftigt haben. Was ist die oberste, höchste und einzigartige Funktion eines Priesters? Mit welchem Schlüsselwort könnte man sie zusammenfassen? Opfer. Niemand außer einem Priester hat das Recht, Opfer darzubringen. Und folglich hat auch niemand ein Recht, Gott irgendetwas darzubringen, wenn er kein Priester ist. Das ist eine Wahrheit, die Bibel sehr deutlich macht, aber die meisten Christen noch nicht einmal ansatzweise begriffen haben. Wir haben kein Recht, zu Gott zu kommen und ihm irgendetwas anzubieten, wenn unser Opfer nicht von einem Priester angenommen und weitergegeben wird. Die meisten Menschen denken nicht daran. Du kannst dein Opfer nicht einfach in die Kollekte einlegen und es Gott geben, wenn dieser Vorgang nicht über einen Priester läuft. Menschen, die keine Priester sind, haben kein Recht, Gott irgendetwas darzubringen, weder Gaben noch Opfer. Das mag euch vielleicht erstaunen, aber wir sind in unserer Unverfrorenheit einfach davon ausgegangen, wir könnten jederzeit zu Gott gehen und ihm einfach mal 10 Mark in die Hand drücken, aber das können wir eben nicht. Bei Gott läuft es nicht so. Es ist wunderbar, wenn du Gott 10 Mark geben möchtest, aber das muss über einen Priester laufen. Er ist die einzige Person, die die Autorität hat, Gott Gaben darzubringen. Wenn wir keinen Priester haben, haben wir keine Möglichkeit, Gott irgendetwas darzubringen. Kein Israelit konnte Gott etwas darbringen, es sei denn, er war Priester. Das gibt dem Priestertum eine immense Macht, nicht wahr? In gewissem Sinne können Priester die Tür zu Gott entweder öffnen oder schließen. In bestimmten Teilen der Gemeinde Jesu ist zu bestimmten Zeiten diese Macht von den Priestern missbraucht worden, indem sie das Volk Gottes beherrschen und sagten, wenn ihr nicht tut, was wir sagen, kommt ihr nicht zu Gott durch. Was menschliche Priester betrifft, stimmt das nicht. Gott sei Dank haben wir einen anderen Priester, aber was Jesus betrifft, stimmt das. Wenn du nicht über ihn gehst, wird deine Gabe oder dein Opfer nicht angenommen werden. Ein Priester, der dich repräsentiert, ist kein Luxus und keine ausgeklügelte theologische Feinheit, sondern ein absolutes Muss. Wenn ich euch das nahe bringen kann, werdet ihr von jetzt an eine ganz andere Einstellung zu Jesus haben. Ihr werdet erkennen, dass eure ganze dauerhafte Beziehung zu Gott von Jesus abhängt. Wenn Jesus nicht da ist und nicht als euer Priester fungiert, dann versucht gleich gar nicht, dem Thron nahe zu kommen. Es gibt keine Möglichkeit. Jeder hohe Priester, und das wird mit allem Nachdruck gesagt, wird bestellt zu dem Zweck, sowohl Gaben als auch Opfer darzubringen. Jesus bringt nun nicht die Opfer des levitischen Priestertums dar. Er ist kein levitischer Priester. Aber auch er hat seine Gaben und sein Opfer. Das erste und wichtigste Opfer, das er darbrachte, war was? Sich selbst. Er war sowohl der Priester als auch das Opfer. Wenn wir in seinem Namen kommen und im Glauben an ihn, können wir Gott unseren Lobpreis, unsere Anbetung, unsere Finanzen und unseren Dienst darbringen. Doch wenn das nicht über Jesus läuft, wird nichts von alledem angenommen werden. Du sagst vielleicht, wenn ich Gott 1 Million darbringen würde, würde ihm das gefallen. Aber du kannst nicht einmal 1 Million zu Gott bringen, wenn du nicht über Jesus gehst. Und Gott wird es in letzter Konsequenz auch ohne deine Million genauso gut gehen wie zuvor. Gott ist nicht käuflich. Es ist lobenswert, etwas darbringen zu wollen, aber vergesst nicht, dass es nur durch einen Priester annehmbar ist. Machen wir weiter mit Vers 5. Wir lesen den Vers und dann werden wir ihn kommentieren. Der Vers beginnt mit dem Wort die. Damit sind die Priester gemeint, die auf Erden Opfer darbringen. Die, und ich formuliere den Text hier etwas freier, die ihren priesterlichen Dienst in dem verrichteten, was ein Muster oder ein Modell und ein Schatten der Dinge in den Himmeln ist, wie Mose von Gott gewarnt wird, als dieser im Begriff ist, das Zelt zu machen, denn, sagt Gott, siehe, dass du es alles oder alles nach dem Muster machst, das dir am Berg gezeigt wurde. Der Autor sagt also Folgendes: Die levitischen Priester auf Erden tun ihren priesterlichen Dienst in etwas, das nur ein Modell oder ein Schatten des Eigentlichen ist, das sich im Himmel befindet. Um dies zu erhärten, können wir die Stelle aufschlagen, die hier zitiert wird, 2. Mose 25. In diesem Teil von 2. Mose finden wir die Anweisungen für den Bau der Stiftshütte und deren Einrichtung und Werkzeuge. Der Herr sagt zu Mose in 2. Mose 25,9: Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Gott ist sehr konkret. Er sagt: Ich werde dir ein exaktes Muster, eine Vorlage geben, und du musst es ganz genau nach dieser Vorlage anfertigen. Doch die Vorlage, die ich dir gebe, ist ein Muster, das auf dem Original beruht, das sich im Himmel befindet. Und dann noch im selben Kapitel, Vers 40, und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Soweit dieses Zitat. Als Mose auf dem Horeb war und Gemeinschaft mit Gott hatte und Gott ihm die Anweisungen zum Bau der Stiftshütte und deren Einrichtung gab, zeigte Gott ihm ein Muster des Originals, ja vielleicht sogar das Original selbst. Mose kannte nicht nur die Abmessungen, er kannte die Abmessungen, aber er hatte zudem gesehen, wie das aussehen soll, was er machen soll. Es gibt viele Dinge in der Bibel, von denen wir zwar die Abmessungen haben, aber im Grunde nicht wissen, wie sie aussehen oder wie wir sie machen sollen. Eines davon ist die Stiftshütte. Viele verschiedene kompetente Gelehrte haben lange daran gearbeitet, konnten aber nie ein definitives, endgültiges Bild dessen erarbeiten, wie die Stiftshütte tatsächlich aussah. Ein weiteres Beispiel ist der Tempel Salomos. In Bezug auf den Tempel Salomos sagt David, als er sich darauf vorbereitet habe, habe Gott ihn eingeweiht, indem seine Hand auf ihm geruht sei, während er den Plan entwarf. Folglich hatte David durch die Inspiration des Heiligen Geistes ein Muster, einen Plan des Tempels. Wir haben diesen Plan nicht. Wenn man nur die Abmessungen kennt, aber nicht den Bauplan, ist einem in vielerlei Hinsicht nicht klar, was man eigentlich anfertigen soll. Ich will darauf hinaus, dass die Stiftshütte, die Mose anfertigte, auf einem Original beruhte, das sich im Himmel befindet. Ich denke, dass man das dieser Stelle hier klar und deutlich entnehmen kann. Ich glaube nicht, dass man diese Worte in irgendeiner anderen Weise interpretieren kann. Und ich beschäftige mich deshalb sehr ausführlich mit diesem Aspekt, weil ich glaube, dass viele Christen denken, materielle Dinge auf Erden seien real, geistliche Dinge im Himmel hingegen vage, verschwommen und formlos, so wie Nebelschwaden. Sie glauben, wenn etwas spezifisch sei, sei es nicht geistlich. Ich hatte als Teenager, der in Großbritannien in die anglikanische Kirche ging, genau diese Einstellung. Für mich war Religion eine Art Nebel, der in den Ecken feuchter, alter Gebäude wabert. So stellte sich mir Religion vor meinem inneren Auge dar. Ich sage nicht, diese Vorstellung sei korrekt gewesen. Ich dachte immer, wenn ich religiös würde, lässt sich dieser Nebel auf meinem Kopf nieder. Aber das tat er nie, und deshalb kam ich zur Schlussfolgerung, dass das nicht für mich sei, und das bedauerte ich damals auch nicht allzu sehr. Ich möchte damit sagen, dass geistliche Dinge ganz anders sind. Das Geistliche ist das Original. Die Dinge auf Erden sind Kopien. Mein Freund Lance Lambert machte vor kurzem auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem eine Bemerkung, die mich sehr beeindruckte. Er sagte: Dieses Universum ist in erster Linie geistlich. Die geistlichen Dinge sind die letztendlichen Realitäten. Man könnte nun fragen, hat das Gewand Jesu eine bestimmte Farbe? Ich glaube ja. Sind die Straßen des neuen Jerusalem aus einem bestimmten Material? Ja, ich glaube schon. Woraus sind die Tore gemacht? Ich glaube, aus echten Perlen. Die Perlen hier auf Erden sind nur ein Schatten, ein Abklatsch der himmlischen Perlen, davon bin ich überzeugt. Als unser altes arabisches Hausmädchen Jamila vor vielen Jahren durch den Dienst von Lydia im Heiligen Geist getauft wurde, lag sie wie tot da. Sie lag etliche Stunden lang am Boden. Lydia wusste, dass sie in den Händen des Herrn war. Als sie wieder zu sich kam, redete sie in Zungen und sie sagte in einer ganz naiven Art und Weise, und sie hatte keine Kenntnis der Schrift und konnte auch gar nicht lesen, aber sie sagte, ich ging an einem wunderschönen Ort auf etwas, das aussah wie gelber Samt. Dann kam ich zu Jesus und er hauchte mich an. Und als er sie anhauchte, fing sie an, in Zungen zu reden. Ich denke, das himmlische Gold ist wie gelber Samt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich möchte euch an dieser Stelle etwas nahe bringen. Es ist etwas fast schon Philosophisches und ich möchte auch nicht zu viel Zeit dafür verwenden. Aber wir neigen zu der Anschauung, dass alles hier auf Erden eine klar definierte, konkrete Farbe hat. Doch in Wirklichkeit deckt sich das nicht mit der tatsächlichen Erfahrung. Vergangenen Sommer machten Ruth und ich eine Seereise durch das Mittelmeer. Ich stand ein oder zwei Stunden lang auf Deck und sah mir das Meer an. Wisst ihr was? Es hatte zu verschiedenen Zeiten ein Dutzend verschiedene Farben. Das Spektrum reichte von hellblau über purpur und alle möglichen Graustufen bis hin zu schwarz. Welche Farbe hat das Meer? Nun, es reflektiert den Himmel. Die Farbe hängt ab von der Wassertiefe und von der chemischen Zusammensetzung des Wassers und es spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Wenn wir sagen, das Meer sei blau oder grau, dann sagen wir damit, dass es eine bestimmte Anzahl verschiedener Farben gibt, die unter verschiedenen Lichtbedingungen zu sehen sind und die wir kennen. Wir meinen, das sei präzise, aber das ist es nicht. Es heißt an einer Stelle im Hohelied, und ich glaube, dass damit Jesus gemeint ist, seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe. Doch im ersten Kapitel der Offenbarung heißt es, sein Haar sei schneeweiß. Ich sehe darin keinen Widerspruch, versteht ihr? Ich glaube wirklich, dass es eine echte Farbe hat. Wenn du es nicht glaubst, dann ist das dein Pech. Der Himmel, auf den ich mich freue, ist viel interessanter als der, auf den du dich freust. Ich glaube, dass Gott tatsächlich eine rechte und eine linke Hand hat. Wenn nicht, weiß ich nicht, warum so oft betont wird, dass Jesus zu seiner Rechten sitzt und nicht zu seiner Linken. Das wäre dann doch ganz ohne Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund möchte ich gemeinsam mit euch Offenbarung 11,19 aufschlagen. Hier ist von etwas die Rede, das man natürlich auf verschiedene Weise interpretieren kann, so wie es bei der Offenbarung häufig der Fall ist. Aber es heißt an einer bestimmten Stelle in dieser sich entfaltenden Offenbarung, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen, und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Hier haben wir also den Tempel Gottes im Himmel. Darin befand sich seine Bundeslade. Ich glaube, dass die Bundeslade, die Mose auf Erden konstruierte, lediglich eine Kopie, aber eine sehr exakte Kopie dieser Bundeslade im Himmel war. Darum ranken sich viele faszinierende Gedanken, so heißt es beispielsweise in Hesekiel 28, in der zweiten Hälfte, wo Satan dargestellt wird, du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Worüber breitete er seine Flügel schirmend aus? Vielleicht über die Deckplatte der Bundeslade, wer weiß. Doch auf der Bundeslade, die Mose entwarf, befanden sich an beiden Enden jeweils ein Cherub. Sie sahen einander an und streckten ihre Flügel über den Rücken nach vorne und die Flügelspitzen berührten sich in der Mitte der Bundeslade. Das ist nun nur eine Annahme, aber das Problem mit Satan bestand darin, dass er so schön und so weise war, dass er stolz wurde und fiel. Vielleicht sagte Gott nach seinem Fall, wir werden diesen Fehler nie wieder machen, von jetzt an wird es zwei Cherubim geben, die einander ansehen, so dass jeder von ihnen jederzeit weiß, dass es noch einen anderen gibt, der genauso schön ist wie er. Ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist eine mögliche Erklärung. Ich glaube, dass sich in dieser Bundeslade im Himmel ein Bund befindet, von dem der Bund auf Erden einfach nur ein Abbild ist. Ich glaube, dass Gott, der Vater, einen ewigen Bund mit Jesus Christus, dem Sohn, schloss, noch bevor die Zeit begann. Es ist schon erstaunlich, es heißt in Titus 1, Gott habe das Heil verheißen, bevor die Zeit begann. Wem hatte er es verheißen? Man kann darüber nachdenken, aber ich glaube, dass sich Gott, der Vater, gegenüber Jesus Christus, dem Sohn, in einem Bund verpflichtet hatte, der zwischen ihnen noch vor der Schöpfung geschlossen worden war. Der Vater sagte, wenn wir die Schöpfung machen und das Risiko eingehen, den Menschen zu machen, was tun wir dann, wenn er sündigt? Der Sohn sagte, wenn der Mensch sündigt, werde ich sein Stellvertreter. Ich trete an seine Stelle. Und der Vater sagte, wenn du sein Stellvertreter wirst und seine Strafe stellvertretend bezahlst, dann verspreche ich dir, dass ich dich von den Toten auferwecken werde. Und die beiden schlossen einen Bund. Ihr könnt das glauben oder nicht. Aber ich glaube, dass es in der Schrift viele Hinweise darauf gibt, dass etwas in dieser Art stattgefunden haben muss. Sehen wir uns noch eine andere Passage in der Offenbarung an, Offenbarung 15, 5 bis 8. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Beachte, dass es der Tempel des Zeltes des Zeugnisses ist. In gewisser Hinsicht war also alles auf den Tempel ausgerichtet. Der Tempel selbst war auf das Zelt ausgerichtet und das Zelt war auf die Bundeslade ausgerichtet, das Zeugnis. In gewisser Hinsicht ist alles, was Gott in Zeit und Ewigkeit tut, auf seinen Bund ausgerichtet und es dreht sich darum. Weiter in Offenbarung 15,6. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem glänzendem Leinen. Ich glaube, dass es tatsächlich reines glänzendes Leinen war. Ihr könnt glauben, was ihr gerne glauben wollt. Und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Ich glaube nicht, dass im Himmel jemals Inflation herrscht. Ich glaube nicht, dass Gott jemals eine Finanzkrise hat. Wenn er Gold möchte, bekommt er Gold. Wenn er Perlen möchte, bekommt er Perlen. Was auch immer es ist, es steht ihm zur Verfügung. Er bestellt es einfach. Vers 7. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Ich lese diese Passagen zunächst einmal, weil sie mich beeindrucken. Ich denke, ich erreiche vermutlich allmählich eine Phase im Leben, in der ich mich mehr für den Himmel interessiere als einige von euch, weil ich vermutlich eher dorthin gehen werde als einige von euch. Aber ich sage euch eins, der Himmel ist für mich ein sehr realer Ort. Vor einigen Jahren machte ich mir wirklich Sorgen um meinen eigenen geistlichen Zustand und ich bat Gott, mir den Himmel noch realer vor Augen zu führen. Ich glaube, der Himmel ist das Zuhause jedes Gotteskinds. Ich habe noch nie ein Kind getroffen, das keine klare Vorstellung von seinem eigenen Zuhause gehabt hätte. Es kennt vielleicht nicht die Straßen rund ums Haus, aber es kennt sein eigenes Zuhause. Ich denke, es zeichnet ein Kind Gottes aus, dass es sich, wenn es an den Himmel denkt, zu Hause fühlt. Die Erde ist schön, das Leben ist aufregend und durch die Gnade Gottes geht es mir gut. Aber diese Erde ist nicht mein letzter Ruheort. Und das ist auch ein Thema des Hebräerbriefs, auf das wir vor allem im 11. Kapitel zu sprechen kommen werden. Die großen Heiligen Gottes hatten Sehnsucht über die Zeit hinaus nach der Ewigkeit. Und sie hatten auch schon einen kleinen Einblick darin erhalten. Es würde für sie kein Schritt ins Ungewisse mehr sein. Sie hatten bereits eine klare Offenbarung darüber bekommen, was sie dort erwarten konnten. Ich freue mich auf den Tempel. Ich freue mich auf die Engel. Ich freue mich auf die vier lebendigen Wesen. Und es gibt noch viele andere Dinge, auf die ich mich freue, beispielsweise auf das gläserne Meer gleich Kristall. Das wird sehr aufregend sein und es wird im Himmel ganz sicher nicht langweilig sein. Als kleiner Junge dachte ich immer, was tun die nur die ganze Zeit da oben im Himmel? Ganz ehrlich, das dachte ich. Und ich stellte es mir immer so vor, dass dort Menschen in weißen Kleidern sitzen und die ganze Zeit Harfe spielen. Ich dachte, das würde doch nach einiger Zeit recht monoton werden. Ich lief damals nicht Gefahr, mich zu langweilen, weil ich sicherlich noch nicht für den Himmel qualifiziert war. Gehen wir zurück zu Hebräer 8. Wir kommen nun zu Vers 6, der in gewisser Weise einiges von dem, was wir eben sagten, zusammenfasst. Jetzt aber hat er, Jesus, einen vortrefflicheren priesterlichen Dienst erlangt, insofern wie er der Mittler eines besseren Bundes ist, der gestiftet wird oder der geschlossen wird oder der in Kraft gesetzt wird, also der in Kraft gesetzt wird auf besseren Verheißungen. Hier haben wir also die Einführung zum Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Bund. Beachtet, dass der Autor in der Einführung drei Aspekte der Überlegenheit der neuen Ordnung bekräftigt. Ihr findet das in eurer Studienhilfe. Erstens, zunächst hat Jesus einen vortrefflicheren Dienst. Zweitens, er ist der Mittler eines besseren Bundes. Drittens, er wird auf besseren Verheißungen in Kraft gesetzt. Ich hoffe, das ist euch klar. Wenn ich an einige Dinge denke, die die Israeliten unter dem alten Bund hatten, dann frage ich mich, inwieweit unser Bund wirklich besser ist. Schließlich brachte Gott damals etwa 3 Millionen Israeliten nach etlichen Generationen der Sklaverei und der Entbehrungen aus Ägypten heraus und es war kein einziger von ihnen krank. Wenn man jedoch 3 Millionen Christen hat, hat man eine halbe oder eine Dreiviertelmillion Kranke. Das stimmt wirklich. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, da ich oft Kranken diene. In einer Gruppe von Christen kommen mindestens 80% nach vorne, um für Heilung beten zu lassen. Ich sage das nicht als Kritik, aber ich frage mich wirklich, ob wir tatsächlich alle Vorzüge unseres Bundes genießen. Oder liegt es daran, dass wir die Überlegenheit dieses Bundes nicht erkennen? Gehen wir etwas weiter, lesen wir noch Vers 7 und 8 und hören wir dann auf mit dem Zitat aus Jeremia, Vers 7. Denn wenn jener Erste tadellos gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen Zweiten gesucht worden. Wenn der erste Bund alles vollbracht hätte, was erforderlich war, warum hätte er dann jemals durch einen zweiten ersetzt werden müssen? Infolgedessen muss der erste Bund also bestimmte Unzulänglichkeiten gehabt haben. Denn tadelnd spricht Gott zu ihnen, das sind die Israeliten. Und dann kommen wir zu diesem Zitat aus Jeremia 31, in dem es heißt, dass Gott mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen werde. Wir können nur noch diesen einen Punkt anreißen, den wir in der nächsten Lehreinheit vertiefen werden. Der Fehler lag nicht beim Gesetz. Gott gab nicht dem Gesetz die Schuld, sondern ihnen. Der Fehler lag bei den Menschen. Die Menschen waren von Natur aus so, dass sie nicht empfangen konnten, was ihnen durch das Gesetz angeboten wurde. Nicht, weil etwas Fehlerhaftes am Gesetz gewesen wäre. Wir werden uns Passagen ansehen, in denen Paulus das immer und immer wieder bekräftigt, das Gesetz ist gerecht und heilig und gut. Das Problem liegt nicht im Gesetz, sondern in den Menschen, die versuchen, nach dem Gesetz zu leben. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.